AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz und in dieser Ausgabe machen wir unser Versprechen wahr, nämlich die Erweiterung unseres regulären Podcasts um den Bereich News. Die und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern und denken, ja, News hattet ihr doch schon immer. Das ist richtig. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass die Taktung und Schlagzahl im Bereich der Nachrichten, insbesondere bei AI, und das nicht nur in Finance, sondern ganz generell, so groß ist, dass die Nachrichtenlage immer dann, wenn wir einen Themenschwerpunkt haben, immer ein bisschen zu kurz kommt und auch immer ein bisschen zu alt ist. Und dann haben wir uns gesagt, naja, vielleicht macht es Sinn, einfach mal einen Podcast einzuschieben, der sich nur um das Thema News kümmert. Und wir wollen uns da gar nichts aufdiktieren, sondern wie der Kölner sagt, es kütt, wie es kütt. Und wir versuchen immer mal wieder einen, ja, News-Podcast einzuschieben. Und das ist heute unsere allererste Ausgabe dazu. Wir werden das auch kennzeichnen, so dass ihr dann in eurem Podcast-Player eurer Wahl auch seht, dass es sich hier um den Podcast oder bei der Ausgabe nur um einen Nachrichtenpodcast handelt, so dass ihr natürlich entsprechend auswählen könnt zwischen Themenschwerpunkt und dem News-Podcast. So, genug des Monologs. Ich möchte natürlich meinen Bruder im Geiste, Brother in Crime, meinen Kameraden Sascha Dewald begrüßen. Hallo und guten Morgen, lieber Sascha.
Moin, moin, Mike. Ja, genau. Lass uns einige News heute machen. Und ich glaube, das ist dann auch ganz cool, wenn man die in den Kapitelmarkern auf Spotify und Apple Podcast dann so ein bisschen sich anschauen kann, weil ich glaube, selbst die von uns wahrscheinlich ein bisschen intensiver diskutierten heute haben auch schon wieder so 3-4 Tage Vergangenheitswert und vielleicht die eine oder der andere da auch schon mal reingesneakt. Ich fange mal an. Also OpenAI hat natürlich wie immer ganz schön viel zu tun gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir so eine kleine OpenAI-Ecke. Zwei Themen fallen da besonders auf dieses Mal. Das ist, gemeinsam mit Microsoft hat OpenAI ein gemeinsames Rechenzentrum jetzt kolportiert, dass sie daran arbeiten. Und das soll bis 2028 einen KI-Supercomputer mit dem Namen Stargate beherbergen. Das Projekt soll dann auch schlappe 100 Milliarden Dollar verschlingen und damit auch die nötige Infrastruktur für immer leistungsfähigere KI-Anwendungen, wie sie ja jetzt jeden Tag, jede Woche neu veröffentlicht werden, dann auch bieten. Und 100 Milliarden, ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, das klingt so neben dem Plan von Sam Altman, 7 Billionen zu investieren, erstmal jetzt nicht so viel. Wenn man die Zahl dann mal wirken lässt, ist es dann aber auch schon eine ganze Menge. Und wir sind gespannt, was da kommen wird.
Vielleicht da ganz kurz, was das Thema Investitionen betrifft. Also die 100 Milliarden ist viel, natürlich gemessen an dem gesteckten Ziel von Sam Altman etwas weniger, aber insgesamt, und ich glaube, das ist mehr als sichtbar und bemerkenswert, sind die Investitionen, die überhaupt dort fließen. Apple hat ja auch jüngst nochmal etwas Geld in die Hand genommen, um zu investieren. Man sieht einfach, da ist mehr als ein Momentum aktuell in der Branche.
Ja, und auch die Sprachmodelle werden ja immer mehr. Also OpenAI, das ist so die zweite News, die haben jetzt auch mit Voice Engines, wie sie es nennen, rumgespielt, also auch mit der Synthetisierung von Stimmen und auch von Geräuschen. Und dabei ist ein ganz neues Modell entstanden, das jetzt wohl nur mit 15 Sekunden Audiomaterial realistische Stimmen erzeugen kann. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz so highly sophisticated sein wie die Stimmensynthetisierung, die wir von 11 Labs kennen und neulich mal vorgestellt haben. Das zeigt aber, dass auch gerade auf diesem Thema wahnsinnig viel Druck ist. OpenAI selbst sieht vor allem hier Anwendung bei Übersetzungen, aber auch bei Hilfe für Sprachbehinderte. Und ich glaube, auch dieses ganze Thema synthetisierte Sprachmodellen kann man in jeden Use Case mit Kundinnen und Kunden dann auch überführen.
Ja, auf jeden Fall. Und zwei Dinge, die ich da bemerkenswert finde. Erst einmal die 15 Sekunden. Das ist ehrlicherweise nichts. Also vielleicht zum Vergleich. Du hast eben gerade gesagt, 11 Labs. Dort waren es, ich habe glaube ich irgendwie 45 Minuten, 50 Minuten hochgeladen. Und die Synthetisierung meiner Stimme hat dann nochmal 6 oder 7 Wochen gedauert. Also das war schon, hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und was wir hier halt sehen, und du hast gerade gesagt, nicht so high sophisticated. Wenn du dir die Demos anschaust, weiß ich gar nicht, ob das nicht schon irgendwie heißer Scheiß ist. Weil 15 Sekunden Material, Ausgangsmaterial, welches ich dann nutzen kann, um nicht nur Texte zu Texte einsprechen zu lassen, beziehungsweise Texte ausgeben zu lassen, das wollte ich sagen, aber auch Übersetzungen, die sich wirklich sehr, sehr, sehr natürlich anhören. Also die Demos zumindest, jetzt muss man immer sagen, naja, sind Demos, sind wirklich beeindruckend. Und was OpenAI auch gesagt hat, wir werden es nicht so schnell veröffentlichen, weil auch hier wieder Missbrauch oder das Missbrauchspotenzial recht hoch ist.
Ja, die haben ja einen neuen Vorstand jetzt bei OpenAI und ich glaube, die versuchen schon gerade in der externen Wahrnehmung und auch in der Presse jetzt sehr viel über das Thema Ethik und ethische Verwendung dann auch von ihren Modellen natürlich auch zu sprechen. Sam Altman hatte das auch im Podcast bei, was war nicht Joe Rogan, sondern, weiß ich nicht, komme ich gerade nicht drauf, neulich halt sehr intensiv ausgeführt, dass sie quasi bei jeder Veröffentlichung extrem darauf achten, was es für Missbrauch, für Betrugsfälle damit halt irgendwie erwirtschaften würde und lieber dann nochmal einen Moment länger warten. Ich bin gespannt, also ich habe mir diese Use Cases oder diese Beispiele auch angeschaut von den 15 Sekunden. Ich glaube, da ist noch sehr viel Wunschdenken mit dabei. Ich selbst habe meine Stimme ja nur für mich selbst mit 11 Labs mal 30 Sekunden in verschiedenen Iterationen aufnehmen lassen. Das war echt Murks. Ich glaube, über deine 45 Minuten Stimme.
Im Englischen fand ich eigentlich ganz gut.
Ja. Genau. Ich glaube, über deine Hardcore-Synthetisierung, da müssen wir mal irgendwann nochmal eine Folge machen und wirklich mal drüber sprechen. Weil das ist ja nochmal so Next Level. Also ich will da jetzt nicht hier zu viel Sneak previewen, aber das ist spooky at its best.
Absolut. Aber du hast gerade eben das Thema Ethik genannt und kann man wunderbar den Übergang zu Elon Musk bringen, der ja jetzt angekündigt hat, dass Grok mit der Version 1.5 tatsächlich auch nicht nur ausgewählten Testern, sondern allen zahlenden Ex-Usern zur Verfügung gestellt werden soll in naher Zukunft. Und Elon Musk hat ja angekündigt, dass das Thema, was ich aber gesagt hat, Ethik ist nicht so wichtig, aber was er auf jeden Fall gesagt hat, ist, dass das nicht so reglementiert ist.
Ich finde es immer noch Schrott. Also ich finde es spannend, dass er nicht aufgibt, aber das ist halt unser aller Elon, ja. Und er hat jetzt dieses neue 1.5 veröffentlicht. Wichtig ist immer, ne, wie schreibt man Grok? Weil es gibt ja zwei große Modelle. Das eine ist sehr spannend. Das ist das mit Q und das mit K ist das von Elon. Das hat jetzt so eine Kontextlänge von 128.000 Token, glaube ich, und kann deswegen jetzt auch deutlich längere Dokumente verarbeiten.
Mit G.
Genau, so rum. So. Und auch bei ja komplexen Aufgaben in Mathe und in Programmierung zeigt es damit auch verbesserte Leistungen. Und wie du sagst, Elon lässt es halt als Open-Source-Modell verfügbar, aber es finden sich einfach keine oder sehr, sehr wenig Entwickler, die es einsetzen wollen, weil es einfach von der Parametrisierung immer noch extrem groß ist. Es ist wohl auch in der Verarbeitung super sperrig. Und es gibt einfach zu viele Alternativen. Ja, wir sprechen ja gleich nochmal so ein bisschen über Claude. GPT ist Open Source und kann verwendet werden von Entwicklern. Deswegen ist es einfach nicht wirklich ein Anwendungsfall. Und es war wohl eines der größten Modelle in den Trainingsdaten, aber in Inferenz, also in der Nutzung, ist es eigentlich kaum nutzbar. Es sei denn, du hast halt irgendwie auch nochmal in deinem Garten so ein 100 Milliarden Rechenzentrum stehen.
Ich gebe dir total recht, was die Nutzbarkeit oder die Anwendungsfälle aktuell betrifft. Aber ich schiele jetzt mal so ein bisschen auf die dunkle Seite der Macht, nämlich in Richtung Fraud. Und ich glaube, dass solche Sprachmodelle eben dann doch Türöffner sein können für, ich sag's mal vorsichtig formuliert, Schindluder. Und wir sehen das ja insgesamt, wie Elon Musk sein Social Network Twitter oder formerly known Twitter, jetzt heißt es ja X, was da los ist. Und wenn ich mir überlege, wenn das die gleiche ethische Grundlage ist bei dem LLM, dann würde ich mich nicht wundern, wenn wir demnächst irgendwelche dunklen Machenschaften sehen, also in irgendwelchen Darknets, also das Thema Fraud-GPT könnte mit solchen LLMs nochmal eine neue Dimension bekommen. I don't know, ich weiß nicht, wie gut es technisch ist. Man liest so und so, ich bin ganz bei dir, riesengroßes Ding, aber mir machen solche Sachen immer Angst. Nicht, weil sie vielleicht technisch super ausgereift sind, sondern weil sie halt einfach Möglichkeiten bieten, die zu Recht andere LLMs eben nicht bieten.
Ja, und vor allem, wenn sie auch in den Händen von Crazy Elon sind. Ja, schauen wir mal, was da noch rauskommt.
Schauen wir mal.
Ja, eines der, ich sag mal, heißesten Sachen der letzten Woche, bestimmt auch für dich, da bin ich gespannt, was du dazu gleich sagst, ist Hume AI. Die haben letzte Woche einen Sprachassistenten präsentiert, die nennen ihn Evi oder Evi, der wohl quasi die beste News der Woche war. Evi kann nämlich deine Emotionen erkennen und darauf sofort reagieren. Und dabei analysiert Evi quasi den Tonfall und die Betonung in Echtzeit und passt dann die Antworten an deine ganz besondere Stimmung an. Und das alles, was ich quasi an diesem Paper und auf dieser Website gelesen hat, hat mich sofort, bevor ich getestet habe, erstmal an Hör erinnert. Und Stichwort Hör, ich glaube, du hast es sehr, sehr früh getestet. Du hast mich auch darauf aufmerksam gemacht. Wie fühlst du dich mit Hör und mit Evi?
Also das Ding ist wirklich krass. Und vielleicht, um eine Sache aufzuklären, wir hatten in den letzten Podcast immer mal wieder über Humane AI gesprochen. Das ist diese Hardware, dieser Pin, den man sich anstecken kann. Dieses Tool, worüber wir jetzt sprechen, Hume AI, hört sich so ähnlich an. Und wenn man es schnell ausspricht, und ich neige ja dazu, dann ist die Verwechslungsgefahr groß. Es sind aber zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe, haben nichts miteinander zu tun. Das Modell, wo wir jetzt gerade aktuell drüber sprechen, ist insofern faszinierend, weil es in der Lage ist, Emotionen in der Stimme zu erkennen. Das heißt, es erkennt nicht nur das, was ich sage. Das ist ja einfach. Wenn ich jetzt beispielsweise mit ChatGPT in eine Konversation gehe und sage, ich bin traurig, ich bin niedergeschlagen, dann gibt mir ChatGPT auch schon Anweisungen. Warum, wieso, weshalb, fragt nach. Hume AI erkennt aber anhand meiner Stimmfarbe, dass ich nicht gut drauf bin. Das heißt, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir, und ich sage in einem sehr traurigen Tonfall, ja, geht so, oder ja, ganz okay, dann ist die Aussage, das, was ich sage, eine andere wie die Klangfarbe meiner Stimme. Und Hume AI erkennt das und reagiert darauf. Und das, Sascha, du hast ja auch getestet, in einer sehr überzeugenden Erkennungsquote. Also der Link ist in den Shownotes. Es lässt sich kostenlos testen, mit E-Mail-Adresse einfach anmelden, und dann kann man anfangen, in die Konversation zu gehen. Und das Coole daran ist, man sieht auch in so einem Art, wie kann man das denn nennen, Diagramm oder mit diesen Emoticons, also weißt du, was ich meine, dieses Schaubild?
Ja, ich weiß auch, also es gibt dafür auch so einen richtigen Namen, Embedded Plot, jetzt komme ich drauf, genau. Man muss es auch umstellen, wir packen es in die Shownotes, dann könnt ihr es ausprobieren, und ganz oben rechts gibt es wie so ein kleines Chatfenster. Und da kann man dann wählen, ich habe es jetzt nicht vor mir, ich glaube Emotion oder Embedded Plot. Und das ist so eine Anzeigematrix, wo quasi ganz, ganz viele Emotionen dargestellt werden. Das ist Detected Expressions, genau so heißt es. Das ist dann Determination, Anger, Excitement, Surprise, Joy war bei mir ganz oft in der Stimme.
Das ist so ein fröhlicher Typ.
Absolut, ja. Und das kann ich halt dann von mir sehen, aber ich kann halt eben auch dann die Ratio of Joy to Excitement von dem Eevee sehen, der mir antwortet. Das ist echt cool.
Was das Ding auch kann, wenn ich das noch ergänzen darf, du kannst, und das ist auch etwas, was ich so noch nicht gesehen habe, du kannst den Assistenten unterbrechen. Das heißt, wenn er dir Antworten gibt oder wenn er mit dir spricht, kannst du quasi interrupten, was ja in der Diskussion beispielsweise oft vorkommt. Wenn wir beide jetzt zum Beispiel im Podcast miteinander sprechen, wir unterbrechen uns ja auch immer regelmäßig, dann reagiert er darauf, er hält also dann an und knüpft dann, wenn ich fertig bin mit Sprechen, genau an das Gesagte an, ohne den Faden zu verlieren. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und du hast eben schon über Anwendungsfälle gesprochen, beziehungsweise angeteasert. Und ich glaube, wenn wir mal auf unsere Branche schauen, gibt es da ganz, ganz viele Anwendungsfälle.
Ja, total. Also ich glaube, alles, was so in die Richtung Anwendungsfälle grundsätzlich im Bildungsbereich sind, ja, Gesundheitssektor, ich glaube, eine Früherkennung, Überwachung von, ich weiß nicht, emotionalen Zuständen, psychischen Zuständen, aber eben natürlich auch, wenn du sagst Banking, Finance, gibt's halt kundenorientierte Anwendungen, wo wir, glaube ich, alle von emotionaler Intelligenz maximal profitieren können, ja. Weil ganz am Ende durch mehr Emotionen in der Interaktion mit Kundinnen und Kunden lässt sich einfach das Engagement dieser Kundin deutlich verbessern. Zumindest ist das eine Hypothese von mir. Und damit natürlich auch eine stärkere Bindung zum Kunden aufbauen und schlussendlich natürlich auch die Kundinnenzufriedenheit erhöhen. Und dieses Eevee lernt auch aus diesen Reaktionen der Kundin und optimiert sich dann dabei immer wieder selbst. Und das ist ja das, was vielleicht dann auch die menschlichen Agents in diesen Kundencentern vielleicht nicht immer auch so können, dieses hundertprozentige Einstellen auf den Menschen selbst, auf das Soziokonstrukt, aber eben auch auf die aktuelle Stimmung. Und das soll Eevee oder Eevee können mit einem bisschen Gedächtnis, wie sie zum Beispiel jetzt auch Claude hat als Modell, ist das natürlich dann spannend, wenn er nicht immer wieder neu anfängt, sondern wenn das quasi dann schon im Datensatz hinterlegt ist, wie die Modulation entsprechend halt irgendwie beim letzten Mal war und jetzt beim nächsten Mal sein muss. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Breite an Anwendungsfällen und nicht nur im Banking, sondern tatsächlich in jeder Branche, die irgendwie eine Kundeninteraktion hat. Genau, also das heißt bei Hume, ich habe mich mal so ein bisschen reingenerdet, das heißt, also die bauen da kein LLM, sondern ein ELLM, das ist so ein Empathetic Large Language Model. Genau, und die, also das ist wirklich schon mit vielen Millionen Daten von menschlichen Interaktionen trainiert worden. Und dafür, dass die KI quasi den Tonfall benutzt und die Lautstärke von deiner Stimme, kann sie verstehen, wann du mit dem Sprechen fertig bist. Sie kann damit deine Stimmung abschätzen und dann die Antworten im Laufe der Zeit quasi so optimieren, das haben sie in ihrer Pressemitteilung geschrieben, dass du, lieber Mike, glücklich und zufrieden mit der Stimme und aber auch für deinen Tag bist. Ja, und genau das erinnert quasi eingangs an Samantha, die charmante KI-Stimme aus dem Science-Fiction-Drama Her mit, ich glaube, Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson. Und ne, probiert's einfach aus. Es ist verfügbar. Wir packen das in die Shownotes. Eevee arbeitet mit Claude 3 Haiku, also dem kleinsten Modell von Claude, von Anthropic, für die Textgenerierung. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, wie diese Integration von emotionaler Intelligenz quasi in ein KI-System einfach ganz andere Perspektiven für die Zukunft bringen kann. Ne? Aber es kommt natürlich auch wieder, wie vorhin, die ethischen Fragen. Ne? Darf ein Unternehmen wie Joom überhaupt eine emotionale Bindung zwischen Mensch und einer künstlichen Intelligenz, also einer Maschine, fördern? Und wer trägt überhaupt Verantwortung, wenn Kundinnen und Kunden eine ja vielleicht ungesunde Abhängigkeit, wie es auch in diesem Film dann kolportiert wird, zu ihrem KI-Gesprächspartner entwickeln?
Ja, und vor allen Dingen, die gesunde Abhängigkeit ist ja das eine. Aber in dem Moment, wo ich in der Lage bin, Stimme und Stimmung vor allen Dingen gut zu erkennen, der erste Gedanke, den ich gerade hatte, sind Verkaufsgespräche. Also ich kann natürlich mein Verkaufsgespräch, wenn ich jetzt an Finanzprodukte denke, optimal auf die Laune oder Stimmung des mir gegenüber abstimmen. Habe ich eine ängstliche Person vor mir, biete ich andere Produkte an, wie vielleicht jemand, der super gut drauf ist und gerade ja einfach von der Stimmung her sehr positiv ist. Das heißt, dann bewegen wir uns schnell in Bereiche rein, wo es spannend wird, inwiefern der EU AI Act, über den haben wir ja auch mal eine Ausgabe gemacht, greifen wird, weil wir dann auf einmal einen Bereich haben, der dann vielleicht hochrisiko behaftet ist, weil einfach das Manipulationsrisiko viel zu groß ist. Super spannende Entwicklung, momentan natürlich leicht zu testen und da passiert jetzt erstmal noch nichts, außer dass man irgendwie überrascht ist, wie gut es funktioniert. Aber auch hier, wo Licht ist, ist bekanntermaßen auch Schatten und das könnte eine Schattenseite sein.
Ja, ich glaube, Joom ist selbst so ein bisschen überrascht davon, wie gut das Ding funktioniert und deswegen haben sie die Joom Initiative gegründet, um genau so diesen Fragen, die du dir auch gerade gestellt hast, aus den Verkaufsgesprächen in einer gemeinnützigen Organisation zu bündeln und die dann auch mit KI-Forschern, Ethikern, Sozialwissenschaftlern und natürlich auch Juristen für den EU AI Act natürlich dann auch zu besprechen, um schlussendlich auch ethische Richtlinien für so eine empathische KI zu entwickeln und dann auch durchzusetzen. Ja, es bleibt spannend.
Fast schon ein Schwerpunkt in unserem kleinen Podcast hier.
Ja, das ist so ein Thema, da könnte man also wirklich lange drüber sprechen. Ich bin auch gespannt, wie die nächsten Iterationen jetzt aussehen. Also ich habe es mir als Browser-Tab mal offen gelassen und werde einfach mal so ein bisschen mit ihm chatten. Noch kann man nicht so richtig viel einstellen, weil es wirklich eine User-Demo ist und auch für Developer noch nicht freigegeben, aber wir halten euch auf dem Laufenden.
Was haben wir denn noch an Nachrichten aus der Welt?
Es gibt News von deinem Rabbit. Und da Ostern ist, das ist ja irgendwie so dein Hauptthema heute.
Ja, das stimmt irgendwie und irgendwie auch nicht. Ich bin ja ein bisschen, wie sage ich mal, auf den geerdet und auf den Boden der Tatsachen angekommen. Also das, was mich an Rabbit so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass man außer viel Ankündigungen noch gar nichts sieht. Ja, was ist nochmal Rabbit in a nutshell? Ein kleines Hardware-Device, was aussieht wie ein Gameboy, haben wir auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Und sich selber so ein bisschen als den Smartphone-Killer sieht. Also es ist nichts anderes wie ein recht günstiges Gerät, $100, ein tragbarer AI-Assistant. Und was ist passiert? 11 Labs verleiht Rabbit jetzt die Stimme. 11 Labs haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das Thema Stimmensynthetisierung. Da sind die sehr groß und sehr stark drin und die arbeiten jetzt mit Rabbit zusammen, um das Thema ja natürliche Sprachausgabe auf ein anderes Level zu bringen. Das ist schön. Also so eine Zusammenarbeit ist immer irgendwie nett. Auf der anderen Seite würde ich das Ding gerne mal in der Wildnis sehen sozusagen. Und das passiert aber noch nicht. Also sie haben jetzt die Lieferung wieder verschoben auf Ende April. Also das erste Batch soll Ende April ausgeliefert werden. Und bis hierhin hat das Ding noch keiner so richtig in der Hand gehabt. Ich bin mittlerweile ein bisschen skeptisch, weil wir sehr viele interessante Tools und Apps einfach auch sehen auf dem Smartphone, was ich genauso nutzen kann. Und was ich sowieso immer dabei habe. Deswegen, ja, mal schauen. Aber trotzdem, also Zusammenarbeit mit 11 Labs und ja, beim Thema Sprachausgabe.
Ja, ich bin gespannt, ob du das Ding dann irgendwann endlich in den Händen hältst. Spätestens nächstes Ostern. Aber zumindest ist das eine Kooperation, die jetzt bekannt gegeben wurde, die wirklich interessant ist und Spannung verspricht. Weil ich glaube, 11 Labs ist immer noch führend beim Thema Stimmensynthetisierung. Und da das Ding ja kein echtes Display hat, beziehungsweise auch keine Eingabemethode, außer von Sprachbefehlen, um damit zu kommunizieren, ist es wichtig, die wirklich best funktionierende Stimmsoftware da drin zu haben. Und die kommt aktuell zumindest, muss man ja immer sagen, zweifelsohne von 11 Labs.
Wo wir beim Thema Pool und Stimmsynthetisierung und Erkennung sind, du hast ja auch rumgespielt mit Cleft Notes. Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer eine interessante App, die man sich jetzt runterladen kann für Mac und für iOS über Testflight, die im Grunde nichts anderes macht, außer Gedanken in eine strukturierte Form zu bringen. Und strukturiert heißt eine To-Do-Liste und, ja, wie kann man es nennen, also eine Zusammenfassung zu machen. Was ja so ein bisschen in das Thema geht, dass ich mit Apps und ja Software jetzt schon ganz, ganz viel machen kann. Und ich fand es insofern bemerkenswert, weil die Erkennungsquote recht gut ist und die Strukturierung der Gedanken recht gut ist.
Das ist ein schönes Tool, hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert. Ist irgendwie echt mehrmals abgestürzt. Ich habe es auf MacBook ausprobiert, also nicht iOS. Aber es ist schön gemacht. Es sieht ganz genauso aus wie die Notes-App und es erkennt quasi den Kontext echt gut und strukturiert dann deine Gedanken. Ich traue dem halt immer noch nicht so ganz, weil wenn du da jetzt eine halbe Stunde reinlaberst, weißt du ja nicht wirklich, ne, was erkennt jetzt Cleft als relevant und was explizit nicht. Deswegen, also ich zum Rumspielen ist es noch gut, zum echten Einsatz finde ich es noch ein bisschen schwierig.
Ja, bin ich bei dir. Also es ist ja alles noch nicht so super produktiv. Aber auf der einen Seite kannst du dir anschauen, was du reingequatscht hast. Also das geht nicht verloren. Also du kannst es dir anhören und anschauen. Das zweite Thema ist auch hier wieder der Use Case. Also das Thema Zusammenfassung von Gedanken im Arbeitskontext ist sicherlich, kommt häufiger vor. Aber wenn ich jetzt mal anschaue und wir mal in unseren Bereich reingehen, nämlich beim Thema Banking. Wenn ich also eine Banking-App hätte, der ich sagen kann, pass mal auf, ich möchte mir gerne nächsten Monat XY kaufen, dann habe ich hier noch 3 Rechnungen, die ich noch irgendwie bezahlen muss und ich muss auch berücksichtigen, dass es noch Miete abgeht, also dass ich einfach so frei sprechen kann, so wie wir zwei jetzt sprechen oder wie man auch vielleicht mit seiner Partnerin und Partner über finanzielle Entscheidungen oder Themen spricht und die Banking-App mir das dann strukturiert, das wäre schon ein riesen Mehrwert und deswegen finde ich Cleft Notes insofern interessant, weil es zwar in einem anderen Bereich ist, aber trotzdem zeigt, wie man unstrukturierte Daten, in dem Fall Gedanken, in eine strukturierte Form bringen kann. Ja, das kann ChatGPT auch und Claude kann das auch, das ist alles richtig. Hier ist es aber so, es ist halt direkt in einem Tool, man kann direkt loslegen und ja, funktioniert eigentlich ganz, ganz okay.
Ja, und du kannst es halt gleich teilen, das finde ich auch cool. Das heißt, du kannst in eine Kollaboration gehen, ich kann es dir über meine Apple-ID an deine schicken, wir können dann selbst drin rumarbeiten. Das ist so ein bisschen wie Microsoft 365 oder eben Google Drive. Let's see, wir packen es in die Shownotes und ihr könnt es alle mal ausprobieren. Ein anderes cooles Tool, was wir gefunden haben, ist Podwise AI. Damit könnt ihr quasi alle eure Podcasts, die ihr abonniert habt, auf die wichtigsten Inhalte quasi prüfen, diese schnell erfassen und dann auch alles mühelos mit Notiz-Apps wie zum Beispiel Notion oder Apple Notes verknüpfen. Und ich finde das halt insofern gut, das verwandelt nämlich die üblichen, sehr endlosen Episoden in strukturierte, auch kurze Summaries, tatsächlich auch Mindmaps, wenn da jetzt sich so ein Andrew Huberman ganz lange in Themen und Monologen verliert zu einem ganz speziellen Thema, dann kann er daraus eine Mindmap bauen. Das habe ich mal ausprobiert, das sieht echt cool aus und versucht auch so diese wichtigsten Informationen strukturiert anzuzeigen, die man dann auch jederzeit im Cross-Device abrufen kann und eben auch teilen kann. Und das finde ich insofern spannend, weil der Podcast-Zoo ist ja mittlerweile wirklich riesig und man schafft es halt irgendwie kaum, die noch alle durchzuhören. Und gefühlt geht der Trend auch gerade bei den US-Podcasts hin zu 2, 3, 4 Stunden Aufnahme. Und wenn man halt irgendwie sagt, man findet das Thema interessant, wie zum Beispiel neulich dieser sehr lange Podcast mit Sam Altman, man hat aber jetzt einfach nicht 3,5 Stunden Zeit, um sich das halt irgendwie reinzuziehen. Dann kann man über Podwise AI einfach eine schnelle Zusammenfassung sich mal ziehen. Das ist viel besser als ein Transkript. Und dann kann man immer noch selber entscheiden, hört man sich's jetzt wirklich in der Länge an oder reichen diese gebündelten Informationen aus?
Ich finde es insofern ganz cool, nicht nur zum Herausziehen von Informationen, weil ich keine Zeit habe, mir den Podcast anzuhören, sondern ich finde es insofern ganz cool, wenn es darum geht, Informationen zu teilen. Also wenn ich jetzt einen interessanten Podcast gehört habe und ich möchte den in einem Arbeitsumfeld teilen, da kann ich sagen, hör dir das Ding mal an. Da gibt's bei Minute 3 irgendwie ein spannendes Thema. Podwise hilft halt dabei, das quasi in Textform strukturiert vernünftig zu teilen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also fernab von das Summarizen oder das Zusammenfassen, die Möglichkeit, das auch im Nachgang nochmal nachzulesen, zu teilen, zu speichern. Also eigentlich ein super Tool.
Ja, cool. Wir haben was Neues von Sam. So, beim letzten Dein Mal haben wir ja lange Dein. Über Best Buddy Sam. Wir haben ja beim letzten Mal lange über sein WorldCoin-Projekt gesprochen. Und das dahinterstehende Unternehmen, die sogenannte WorldCoin Foundation, hat die wichtigsten Softwarekomponenten von diesem Orb, also das Gerät zur Überprüfung von Echtzeit von Personen. Das hat sie öffentlich auf GitHub veröffentlicht, um so ein bisschen mehr Transparenz und vor allem auch Überprüfbarkeit des Datenschutzanspruchs dann einfach zu verstärken. Und mit diesem Schritt können jetzt Entwickler Einblick endlich in die Verarbeitung quasi von den biometrischen Daten halten und die Technologie dann auch Open Source für ihre eigenen Projekte nutzen. Insofern ganz spannend, dass es jetzt einfach nicht mehr so ein Closed Loop ist und du theoretisch mal sehen kannst, wie biometrische Daten da auch wirklich verarbeitet werden. Das wird eine sehr, sehr kleine Nische sein, die überhaupt mit biometrischen Daten aus der Iris des Auges ausgelesenen Daten was überhaupt was anfangen kann. Aber zumindest zeigt es auch so ein bisschen wieder, ne, Ethik steht überall im Vordergrund und Transparenz ist gefragt. Und Sam Altman geht jetzt auch mit diesem Projekt zumindest diesen Schritt. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben ja darüber gesprochen, mehr und mehr wird es verboten. Spanien hat es vor 2 Wochen verboten, komplett. Und ich glaube, mehr und mehr Länder schauen sich das jetzt gerade in ihrer Jurisdiktion an.
Genau, wir haben ja auch letztes Mal genau darüber gesprochen, ob wir beide bereit wären, unsere Augen, unsere wunderschönen Augen, dem Orb bereitzustellen. Und selbst ich war skeptisch. Was ich aber auch gelesen habe in dem Zusammenhang, dass es eben nicht mehr in der Cloud gespeichert werden soll, sondern dass es on-device läuft. Das heißt, das Thema Datenschutz, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ist insofern jetzt nicht mehr ein ganz so heißes Thema, weil man erkannt hat, dass es irgendwie doch spooky ist, wenn da der Iris-Scan irgendwo in der Cloud liegt, in der Blockchain, glaube ich sogar.
Genau, auf einer Blockchain soll das auch liegen. Aber ich meine, das ist ja genau die Idee von einer Blockchain, dass du diesen Decentralized Distributed Ledger Ansatz hast und dagegen, ja. 100% dagegen spreche ja tatsächlich so dieses Thema, das liegt bei dir on-premise auf deinem kabbeligen iPhone rum.
Ich müsste nochmal nachschauen. Also irgendwas war da, vielleicht vertue ich mich jetzt auch gerade. So oder so, wir packen es in die Shownotes.
Cool. Genau, eine coole News, die ich hatte, ist sehr kurz, aber es zeigt auch mal wieder, wie viel Musik da noch drin ist, auch im Venture Capital Bereich. Es war am Wochenende so der Newshammer, dass Amazon seine Investitionen in das KI-Startup Anthropic auf insgesamt 4 Milliarden Dollar aufgestockt hat. Das war jetzt nochmal die zweite Tranche, die gezahlt wurde, 2,75 Milliarden Dollar. Und damit sichert sich einfach Amazon wirklich exklusiven Zugriff auf diese sehr leistungsstarken Claude-Modelle. Wir haben ja immer schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, du hast dich auch damit beschäftigt, wie Claude gerade so rankt, ne, gegenüber anderen. Ich glaube, die räumen ja bei diesen Tests irgendwie richtig gut ab gerade. Das größte Modell, dieses Opus, ist dabei, glaube ich, mittlerweile deutlich leistungsstärker als GPT-4 Turbo. Und selbst diese ganzen kleinen Modelle, wie sie jetzt bei Hume drin sind, was wir eben gerade besprochen haben mit Eevee, selbst die sind super leistungsstark, obwohl sie halt eine ganz kleine Parametrisierung und damit natürlich auch Größe haben.
In der Tat, Claude räumt ab, oft leistungsstärker beziehungsweise schneller in der Verarbeitung und genauer, also fantasiert weniger. Ist so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen. Es gibt ein Leaderboard, das bei Hugging Face liegt. Kann man sich anschauen, wie aktuell die jeweiligen Modelle ranken. Und in dem Zusammenhang gibt es ein witziges Tool, auch das packen wir in die Shownotes. Und zwar hat man etwas entwickelt. Ihr kennt ja sicherlich alle, oder du, Sascha, und auch unsere Hörerinnen und Hörer, das Street Fighter Arcade-Spiel so aus den, weiß ich nicht, 80ern. Also wo
ja,
man
das ist wirklich geil.
Pixelgrafik gegeneinander kämpfen kann. Und was man halt gemacht hat, ist, man kann diese unterschiedlichen LLMs gegeneinander antreten lassen. Und dieses, im Prinzip ist es nichts anderes Visualisierung, also eine Street Fighter Visualisierung der Geschwindigkeit der LLMs als auch der Qualität. Und dann kann man so ein bisschen sehen, okay, wer hat gerade die Nase vorn? Eine witzige Visualisierung. Was man aber, wie gesagt, auf jeden Fall sieht, ist, dass die Schlagzahl immer größer wird. Also Claude, GPT, die Version, nicht nur die Versionierung wird größer, das ist ja erstmal einfach, aber damit einfach die Qualität und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich meine, wenn wir uns überlegen, gestartet oder losgetreten, ist das alles irgendwie, ich glaube, Anfang letzten Jahres. Also wir sind jetzt irgendwie seit etwas über einem Jahr mit dem Thema AI so ein bisschen im Mainstream oder nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr viele Mainstream angekommen. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen, und da gibt's ja auch wunderbare Bilder im Bereich der bildgenerativen AI, also wie beispielsweise DALL-E vor einem Jahr Bilder generiert hat versus wie DALL-E oder auch Midjourney heute Bilder generiert, da liegen Welten dazwischen, was die Qualität betrifft, aber was die Zeit betrifft, gerade mal 12 Monate. Und wir haben ja letztes Mal auch und ja, wir haben letztes Mal und auch schon ein paar Mal über Sora gesprochen. Ich weiß nicht, hast du dir das Video angeschaut, was ich dir geschickt hatte mit dem Luftballon?
Ja. Spooky.
Sora ist ja noch nicht öffentlich verfügbar. Wer Sora nicht kennt, im Prinzip auch eine bildgenerierende AI, beziehungsweise in dem Fall videogenerierende AI von OpenAI. Die Ankündigung war schon sehr spektakulär, die Testvideos, die man gesehen hat, schon sehr spektakulär. Und was OpenAI getan hat, ist, man hat verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern exklusiven Zugang zu Sora gegeben, sodass sie in der Lage waren oder in der Lage sind, eigene Kurzfilme zu erstellen. Die ersten kann man sich jetzt bei YouTube anschauen. Einer davon ist, ich glaube, er heißt Ballon oder Balloon Man, also eine Person, die anstelle eines Kopfes einen Luftballon hat, der dann durch verschiedene Szenarien geht. Und es gibt immer wieder Momente, wo man sieht, okay, da ist die Bewegung nicht ganz natürlich. Aber wenn man sich das so nicht 100% konzentriert anschaut, ich hätte nicht erkennen können, dass das Video von einer AI generiert wurde. Super beeindruckend. Natürlich auch im Nachgang zusammengeschnitten. Klar, das ist editiert worden. Aber die Bewegbilder, die man dort sieht, sind, wie gesagt, von Sora erstellt und super beeindruckend.
Ich glaube, es heißt Airhead. Der Künstler ist Shrekid. Aber ja, es ist wirklich beeindruckend, da ist auch ein bisschen Ton mit dabei, wobei Sora selbst ja noch keinen Ton kann, das heißt, es ist am Ende natürlich drüber geschnitten. Aber es ist ein spannendes kleines Filmchen und es zeigt einfach, wie viel Weiterentwicklung es alleine irgendwie in den letzten 6 Wochen bei diesem Thema gibt und wie viele Künstler sich jetzt auch damit auseinandersetzen. Ich habe noch ein Thema rausgesucht, wobei es fast ein bisschen Doomsday, wenn man es liest, dass es kommt vom unser allerliebster Flughafenprojekt BER, denn die Abfertigung auf dem Vorfeld des Hauptstadtflughafens BER soll künftig auch mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz und auch super vielen Kameras erfolgen. Und ne, die meisten werden sich irgendwie die Hand auf den Kopf klatschen, denn BER hat ganz sicher andere Probleme halt irgendwie noch. Aber zumindest beschäftigen die sich jetzt auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und die wollen diesen Turnaround-Prozess damit beschleunigen. Turnaround ist ja die Zeit, in der ein Flugzeug am Gate parkt und quasi auf den Abflug wartet. Und das ist ein super langer Prozess gegenüber auch anderen vergleichbaren Flughäfen, glaube ich. Und dazu wollen sie jetzt mit 16 Parkpositionen starten und wollen die mit unfassbar vielen Kameras ausrüsten und dann quasi in Echtzeit versuchen, diesen Abfertigungsprozess zu optimieren. Und wenn das klappt, dann wollen sie tatsächlich im Sommer nochmal 33 weitere Positionen ausstatten und ja, schauen wir mal, was passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja sehr viel zu Gast am BER. Vielleicht kann ich live berichten.
Ich bitte darum und bin ebenfalls sehr gespannt. Ich habe noch ein letztes Thema. Ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind, aber ich habe auf jeden Fall auf meiner Liste noch ein Thema und zwar eine interessante Entwicklung oder Tool, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Plattform namens Open Interpreter oder Open Interpreter. Besteht aus 2 Komponenten. Auf der einen Seite dem OneLight, das ist ein Hardware-Knopf letztendlich. Es ist eigentlich tatsächlich wie so eine Art runde Kugel, die ich drücken kann. Und die ist connected mit einer Plattform. Was macht das? Ich kann mit Open Interpreter alle meine Arbeitsabläufe am MacBook oder am Home-PC automatisieren. Das heißt, ich kann mit Hilfe einer Skriptsprache sagen, okay, starte jetzt beispielsweise Slack und suche mir in Slack eine Rechnung XY raus. Also wenn ich mal dem Kollegen eine Rechnung geschickt habe. Und diese Skriptsprache greift dann auf Slack zu, auf die jeweiligen Schnittstellen, auf die APIs und sucht dann im Slack nach der Rechnung, die ich jetzt gesucht habe. Ich kann genauso sagen, okay, ich habe eine Bestellung vor 2 Jahren bei Amazon aufgegeben, schau mal bitte in mein Mail und druck mir die aus. Und das Ganze läuft lokal und es läuft halt auf dem lokalen Gerät und ist jetzt nicht irgendwie connected mit 100 Google-Diensten, sondern ich skripte quasi die Arbeitsabläufe auf meinem PC oder MacBook. Sicherlich ein Nischenthema, zeigt aber auch die Leistungsfähigkeit, weil ich eben unabhängig davon bin, welche Dienste überhaupt supported werden, sondern ich kann mit allen, so wie ich es verstanden habe, mit allen Apps und Programmen, die ich installiert habe, interagieren. Und dieser Open Interpreter ja, greift dann auf die jeweiligen Programme und Apps zu und führt diese aus, sucht, führt Aktionen aus. Finde ich eine spannende Entwicklung. Packen wir in die Shownotes, gibt's ein schönes Video zu. Schaut es euch einfach mal an.
Das ist echt spannend. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe es erst zum ersten Mal aufgemacht. Aber es ist, also es sieht ja echt so aus, als ob es quasi über eine ganz einfache Python-Integration du dir ein eigenes LLM auf dein MacBook oder Notebook legen kannst, um dann daraus so diese General-Purpose-Capabilities ziehen kannst. Also alles, was du gesagt hast, ne? Du kannst halt irgendwie Fotos editieren, PDFs auslesen, aus überall, aus jeder Applikation. Du kannst sogar deinen Chrome-Browser auslesen, inklusive History, und daraus dann auch Themen erstellen. Ah, spannend. Gucke ich mir mal an. Vielen Dank.
Das hast du es schöner zusammengefasst, als ich es habe erklären können. Aber ja, so wie Sascha es gesagt hat, so funktioniert.
Vielleicht. Das war die gute 7-Sekunden-Recherche.
Ja. Also ich glaube, nee, ich bin durch. Ich weiß nicht, hast du noch was?
Nee, ich glaube nicht. Und es war auch eine ganze Menge. Also ich glaube, wenn wir das wirklich mit Kapitelmarkern versehen, dann hilft es auch euch so ein bisschen rumzuspringen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber das war mal die heutige Folge, wie Mike ganz am Anfang gesagt hatte, wirklich mit dem Fokus auf News. Wir wollen es in den nächsten Wochen immer mal wieder machen, damit wir uns selber nicht so abhängen lassen. Trotzdem gilt natürlich, wir haben eine E-Mail-Adresse hello@unpluggedpodcast.de. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal gerade auch im Hinblick auf AI in Finance mal abgearbeitet haben möchtet oder in den Diskussionen mit uns kommen möchtet, schickt uns bitte gerne Feedback. Wir freuen uns grundsätzlich auch über Kritik, über Wünsche. Wir freuen uns über weitere Ideen, auch gerne für Doomsday. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf Spotify oder bei Apple Podcasts ein Like oder ein kurzes Rating da lasst. Das hilft uns immer, uns auch gegen all die vielen anderen Podcasts auch zu behaupten. Ansonsten sagen wir beide danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch Osterurlaub habt, genießt den. Wenn nicht, Mike, ab ans Werk wieder. Es ist noch sehr früh morgens, aber du kannst quasi ans Arbeiten gehen. Und ich gehe zu den Kids, denn ich habe noch Urlaub. Macht's gut, bis bald.
Macht's gut, bis bald.